seid ihr alle bibelfest und werdet wahrscheinlich draufgekommen sein, was die erste Frage der Bibel ist. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott gesagt haben? Die erste Frage der Bibel. Und das Interessante dabei ist ja, wer diese Frage stellt. Die erste Frage der Bibel ist eine teuflisch inspirierte Frage, gestellt von Mr. S. im Gewand der Schlange. Schauen wir uns mal den Zusammenhang an. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Drei Aussagen finden wir in diesem Text, die uns die Listigkeit von Mr. S. vor Augen führen, die kursiv gedruckten. Drei Aussagen von Mr. S. mit vier Inhalten, und davon sind drei Lügen und eine ist wahr. Wer in der persönlichen Bibellese, wer sich da an der ökumenischen Bibellese orientiert, also der Tageslese, der hat in den letzten Wochen unter anderem diese Worte gelesen, der hat die ersten Kapitel der Bibel gelesen, die sogenannte Urgeschichte, die ersten 11 Kapitel, dann die Abrahamsgeschichte, wo Gott nochmal neu anfängt mit Abraham. Und diese Urgeschichte, diese ersten 11 Kapitel und speziell der Schöpfungsbericht, das ist so ein Doppelpunkt für die ganze Bibel. Und natürlich geht es vordergründig, so wie es der Ruben gesagt hat, geht es darum, dass unsere Welt nicht durch eine Ansammlung von Zufällen entstanden ist, sondern von Gott geschaffen wurde. Und geschaffen heißt auch, dass der Gott der Bibel tatsächlich geschaffen hat und nicht nur einen evolutionären Prozess angestoßen hat. Dieses theologische Hilfskonstrukt, was manche Christen benutzen, das ist von der Gesamtaussage der Bibel her zutiefst unlogisch. Warum? Weil der Zustand, der als sehr gut beschriebene Zustand der Schöpfung, in einem evolutionären Prozess ja bis heute nicht vollendet wäre. Auch wäre das Werk Jesu am Kreuz zu sterben und die Trennung zwischen Mensch und Gott zu überwinden nicht nötig gewesen. Aber es geht um viele Fragen. Fragen, wer hinter unserer Welt steckt, das Prinzip Zufall oder ein göttliches Wesen. Die Frage, die ich gerade aufgerissen habe, war es überhaupt nötig, dass Jesus für uns sterben musste? Aber es geht auch noch um einiges mehr. Es geht auch um menschliche Fragen, zentrale menschliche Fragen, die hochaktuell sind. Wie viele Geschlechter gibt es? Ist unser biologisches Geschlecht Gott gewollt oder sozial anerzogen? Und auch wenn es manchmal so gewisse geburtliche Eigenarten gibt, so ist die Aussage, die biblische Aussage ja ganz klar, es gibt nur zwei Geschlechter und unser biologisches Geschlecht ist Gott gewollt. Und das hat auch der Psalmbeter im Psalm 139 so erkannt: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich vom Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten auf der Erde, unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Und ich hoffe, dass wir das alle auch so beten können, und wenn nicht, dann sollten wir da wirklich auch in Seelsorge diese Fragen klären, dass wir unser biologisches Geschlecht auch wirklich so annehmen können, wie es ist. Und dass wir sagen können: Du hast mich wunderbar gemacht. Aber es geht auch darum, wer hinter Versuchungen steckt und wie man ihnen begegnet. Ob allein die Umstände unser Verhalten bestimmen und ob es ganz erlaubt ist, ganz normal erlaubt ist, wie es in unserer Gesellschaft oft passiert, dass man negatives Verhalten auf negative Umstände schiebt. Aber es geht auch noch um die Frage, ist Gottes Wort vertrauenswürdig oder ist es nicht vertrauenswürdig? Fragen über Fragen, die mit diesen ersten drei Kapiteln der Bibel verbunden sind, weil es ein Doppelpunkt ist für die ganze Bibel. Sollte Gott gesagt haben? Es ist doch interessant, dass diese erste Frage der Bibel gleich was mit Misstrauen zu tun hat. Die erste Frage der Bibel, mit der sofort Misstrauen in die Gedanken des Menschen gestreut wird. Die erste Frage der Bibel, die gleich am Anfang die Beziehung zwischen Gott und Mensch hinterfragt, Misstrauen hineinsetzt. Die Wahrheit ist aber, Gott gibt großen Handlungsspielraum und eine einzige Einschränkung. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Mr. S. ignoriert diese große Handlungsfreiheit und redet nur von den Einschränkungen. Er überhöht diese Einschränkungen. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Und dieses Vorgehen, das ist ein Muster von Mr. S. bis heute. Das Positive am Christsein ignoriert oder leugnet er und stellt die kleine Liste von Dingen, die wir nicht tun sollen, groß heraus. Und wenn wir das mal nur auf die 10 Gebote reduzieren, verkürzen, dann ist doch klar, dass diese 10 Gebote, wenn wir danach leben, dass das gute Leitplanken für unser Leben sind. Gott fordert uns auf, einige Dinge nicht zu tun, weil sie negative Auswirkungen für uns haben und für die Menschen um uns herum. Und diese Verbote, diese Ermahnungen dienen zu unserem Besten und zu dem Besten in unserer Gesellschaft. Und Mr. S. versucht nun, die Gedanken der Menschen dahingehend zu beeinflussen, dass Gott ein Spielverderber ist, ein Spaßverderber und dass er uns entscheidende Dinge nicht gönnt. Im Vorspann der Trilogie Herr der Ringe kann man lesen, die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Und als die Gefährten im ersten Teil vor dem Berg Moria stehen, sagt Gandalf, in dieser Welt sind auch andere Kräfte am Werk. Und wenn ich mich auf diese anderen Kräfte einlasse, dann begebe ich mich auf eine schiefe Ebene. Und genau das war der entscheidende Fehler von Eva. Sich überhaupt auf die Diskussion mit der Schlange einzulassen, genau das war der entscheidende Fehler von Eva. Und ein Fehler, der sich seither durch die Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Der Mensch lässt sich leider immer wieder auf eine Diskussion mit Mr. S. ein. Und schon ist der Mensch in die Falle getappt. Warum? Weil dann die Antwort von Eva schon gar nicht mehr so konsequent ist. Sie hätte sagen müssen, wir essen von allen Bäumen des Gartens, weil so hat es Gott erlaubt. Aber das Wort alle hat sie schon mal weggelassen. Martin Luther hat dieses wunderbare Bild geprägt. Versuchungen sind wie Vögel, die um unseren Kopf kreisen und eine Landebahn suchen. Wir können es nicht verhindern, dass sie um unseren Kopf kreisen, aber wir können es sehr wohl verhindern, dass sie eine Landebahn finden und sich Nester bauen. Dummerweise hat sich Eva dann auf dieses Spiel eingelassen und das ist dann auch leider der Anfang vom Ende. Eva beschreibt die Konsequenzen der unerlaubten Handlung, sie zeigt die Konsequenzen der Sünde auf, Sünde trennt von Gott und führt zum ewigen Tod. Nicht nur die Vertreibung aus dem Garten Eden macht es deutlich, sondern im Neuen Testament schreibt Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, leider nicht, weil Eva hat nicht mit der Listigkeit des Teufels gerechnet. Als nächstes leugnet er die Strafe. Sünde hat doch keine Konsequenzen, sagt er. Gott ist doch bloß ein Spielverderber. Er will das keineswegs das Beste für uns Menschen. Uns entgeht irgendwas, wenn wir mit ihm leben und ihm gehorsam sind. Und auch dieses Muster ist von damals bis heute immer dasselbe geblieben. So oder so ähnlich lauten die inneren Stimmen, die uns in Versuchung führen wollen. Und wir sind ja vielfältigen Versuchungen ausgesetzt. Wohlstandsversuchung, finanziellen Versuchungen, sexuellen Versuchungen. Der Klick zur nächsten Pornoseite im Internet ist nur einen Mausklick entfernt. Niemand lebt ohne Versuchungen. Auch wir Christen nicht. Und man kann sich förmlich vorstellen, wie dieser Vogel der Versuchung um den Kopf von Eva kreist und sich dann ein Nest baut und sich einnistet. Und die Schlange setzt gleich nochmal eins drauf, dieses Mal besonders trickreich. Wahrheit wird mit Lüge verknüpft. Die Wahrheit ist, euch werden die Augen aufgetan. Und das werden die ersten beiden Menschen tatsächlich erleben, dass das stimmt. Aber die andere Aussage, sein wie Gott, diese Aussage wird sich als Lüge erweisen. Sein wie Gott. Die höchste Versuchung und die Grundversuchung, die es für uns Menschen gibt. Das ist so das letzte Ass, was die Schlange aus dem Ärmel zieht, wenn sie einen hat. Die Grundversuchung trifft auf ein vorbereitetes und gut bestelltes Versuchungsfeld. Sein wie Gott, das höchste der Gefühle, das ein Mensch erreichen kann. Sein wie Gott, mir hat doch niemand was zu sagen. Weder die Regierung, noch die Kirche und Gott, Gott, den gibt es doch gar nicht. Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal gehört. Mir hat niemand was zu sagen. Wer wagt es, mir was vorzuschreiben? Wer wagt es, mir vorzuschreiben, eine Maske zu tragen? Dazu hat doch niemand das Recht. Die letzten 3 Jahre hat man sowas häufiger gehört. Mir hat niemand was zu sagen. Wer wagt es, mir Vorschriften zu machen? Ich bin unabhängig und frei. Freie Fahrt für freie Bürger in einem freien Land. Wer wagt es, uns ein Tempolimit vorzuschlagen? Ich setze meinen Kopf durch. Was ist die moderne Übersetzung des Wortes Sünde? Rebellion. Rebellion gegen Gott. Wie kann es jemand wagen, mir Vorschriften für mein Leben zu machen? Ich bin es doch, der das Sagen über mein Leben hat. Ich weiß doch selbst, was gut für mich ist und was schlecht für mich ist. Es gibt übrigens auch so eine christliche Umschreibung für diese Rebellion. Und die heißt, das kann ich vor Gott verantworten. X-mal habe ich so eine Aussage gehört, besonders von jungen Menschen, von jungen Mitarbeitern, wenn ich sie auf irgendwelche ethische Fragen angesprochen habe, wo sie Dinge gelebt haben, die offensichtlich etwas schräg waren in Gottes Augen, habe ich das gehört, das kann ich vor Gott verantworten. Das ist so ein christliches Totschlagargument. Aber kann ich das tatsächlich vor Gott verantworten? Wer so einen Satz spricht, der macht Gott ziemlich klein und sich ziemlich groß und ziemlich wichtig. Und vermutlich ist so ein Satz auch eine teuflische Versuchung oder zumindest nicht sehr weit davon entfernt. Aber gehen wir mal zurück zu Eva. Nach dem Gespräch mit der Schlange sind ihre Augen plötzlich nur noch auf das fixiert, was verboten ist. Alle anderen, Dutzende, Hunderte, vielleicht Tausende Bäume treten in den Hintergrund. Es geht nur noch um den einen Baum. Es geht nur noch um die eine Sache, die Mr. S. in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt hat. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Haben wir das vielleicht auch schon mal erlebt, so oder so ähnlich? Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre. Eva sieht diesen Baum und seine Früchte plötzlich mit anderen Augen. Sie sieht den Baum plötzlich mit den Augen von Mr. S. Sie sieht die Früchte des Baumes nicht mehr mit Gottes Augen, sondern mit den Augen der Schlange. Die Versuchung der Schlange, der Eva nachgibt, lässt sie die Frucht plötzlich mit anderen Augen sehen. Auch hier, damals wie heute. Auch wir können die Dinge, die wir sehen, die wir um uns herum wahrnehmen, können wir sie mit Gottes Augen sehen. Wir können sie natürlich auch mit unseren menschlichen Augen sehen oder wir können sie mit den Augen von Mr. S. sehen. Es gibt immer diese drei Betrachtungsweisen, zumindest für uns Christen. Und nicht nur Eva ist dann von dieser Frucht in neuer Perspektive, sondern auch ihr Mann. Und auch das ist wiederum absolut menschlich, aber nichtsdestotrotz sündhaft, andere in die eigene Rebellion mit hineinziehen. Und dann sehen sie zum einen, dass die Schlange nicht gelogen hat, ihnen wurden tatsächlich die Augen aufgetan. Aber als Adam und Eva das entdecken, dass Mr. S. sie angelogen hat, da ist es zu spät. Was ist die Konsequenz des Ungehorsams? Scham, Angst, Bestürzung, Verstecken. Die entscheidende Folge aber ist, die Freundschaft mit Gott erleidet einen Bruch. Plötzlich will sich der Mensch vor Gott verstecken. Es ist zwar lächerlich, weil sich ja der Mensch vor Gott nicht verstecken kann. Das ist etwa so, wie wenn ein kleines Kind die Hand vor die Augen hält und sagt, mich sieht niemand mehr. So ist es, wenn man sich vor Gott verstecken will. Aber sie versuchen es trotzdem. Und auch hier gibt es wieder so eine traurige christliche Version. Das Gebetsleben verstummt. Ich rede nicht mehr mit Gott. Ich habe das immer wieder auch beobachtet, auch in der Seelsorge gespürt, wenn Christen innerlich erkennen, an dieser und jener Sache lebe ich im Ungehorsam und sie sind nicht bereit, es zu bereinigen, dann verstummt häufig das Gebetsleben. Und dann hat Mr. S. einen doppelten Sieg errungen. Er war mit seiner Versuchung erfolgreich und das jeweilige Kind Gottes bricht den Kontakt zu seinem himmlischen Vater ab. Das Vergebungsangebot Gottes wird nicht angenommen. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Die erste Frage Gottes in der Bibel. Was ist die erste Frage Gottes in der Bibel? Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Adam und Mensch sind ja austauschbare Begriffe. Lieber Mensch, wo hast du dich versteckt? Oder besser gesagt, wo meinst du dich, vor mir, deinem Schöpfer, verstecken zu können? Warum meinst du dich, vor mich verstecken zu müssen? Die Beziehung zu Gott hat einen Schlag erhalten. Und plötzlich fürchtet sich der Mensch. Geborgenheit und Sicherheit verwandeln sich in Furcht und Angst. Und dann machen sich die beiden Menschen, natürlich möchte man fast sagen, natürlich gegenseitig Vorwürfe. Also nicht nur die Beziehung zu Gott hat einen Schlag, sondern auch die menschliche Freundschaft bricht auseinander. Und obwohl ein Körnchen Wahrheit in den Anschuldigungen steckt, geht es letztendlich darum, Schuld abzuschieben und sich selbst als gut darzustellen. Damals wie heute. Auch heute schieben wir ganz gern die Schuld auf andere, um uns als unschuldig und gut darzustellen. Auch wir Christen neigen zu diesem Verhalten. Die Folge ist Streit. Das ist ja auch klar, wo sich Menschen von Gott abwenden oder nicht gemäß Gottes Vorstellungen sich verhalten, egal ob Christ oder nicht Christ, da bricht Streit aus. Auch unter uns Christen. Und wichtig bei dem Ganzen ist, Versuchung ist nicht gleich Sünde. Und Gott hat uns dafür ein Handwerkszeug oder besser ein Gebetswerkzeug gegeben, nämlich die geistliche Waffenrüstung. Versuchung ist normal, aber es geht darum, ihr zu widerstehen. Und Paulus beschreibt es ja im Epheser 6. Kapitel ganz intensiv, dass wir mit der geistlichen Waffenrüstung, dass wir die brauchen, um mit Versuchungen umzugehen. Und selbst wenn wir der Versuchung mal erliegen, so ist es möglich, die Sünde zu überwinden. Menschen sind keine Sklaven der Sünde. Niemand ist Mr. S. und der Sünde hilflos ausgeliefert. Kein einziger Mensch und Christen schon gar nicht. Und dabei ist es immer wieder wichtig, dass wir uns bewusst werden, wie diese Versuchung abläuft. Es geht immer nach dem gleichen Schema, was ich gerade dargestellt habe. Mr. S. und seine Helfershelfer, die streuen Gedanken in unserem Kopf, von denen wir wissen, das zu tun, wäre nicht richtig in Gottes Augen. Und dann ist es immer die Frage an uns, gebe ich dieser Versuchung nach oder nicht? Und das fängt ganz klein an, egal ob das in negativen Reden über andere ist oder ob das in größeren Dingen ist. Es ist immer eine Entscheidung für uns zu sagen, ich mache das oder ich mache das nicht. Es ist unsere Entscheidung, unsere Freiheit, unsere Fähigkeit auch zu widerstehen. Und niemand kann sein sündhaftes Verhalten durch Ausreden entschuldigen. Zuletzt die dritte Frage. Was ist die erste Frage im Neuen Testament? Wo ist Jesus? Die erste Frage des Neuen Testaments, die stellen die Weisen aus dem Morgenland. Okay, sie reden ja nicht so direkt von Jesus, sie kennen ja seinen Namen noch gar nicht, aber sie fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Fragen den damals regierenden König Herodes. Wir lesen das im ersten Buch des Neuen Testaments, im Matthäus-Evangelium. Sie suchen einen neuen König und da ist es für sie klar, sie gehen erstmal zu dem amtierenden König, in den Königspalast. Da muss ja ein neuer König geboren werden. Absolut logisch. Wir wissen natürlich, dass es so klar und logisch dann doch nicht war. Und Herodes, dem fährt der Schreck in die Glieder. Er sieht sofort seine Herrschaft bedroht und reagiert auf der menschlichen Ebene. Er versucht, diese drei Weisen reinzulegen. Als es nicht gelingt, reagiert er mit einem Blutbad in Bethlehem. Dann, als er merkt, dass sie ihn betrogen haben. Aber dieser Jesus, dem die erste Frage des Neuen Testaments gilt, der bereinigt die Fehler und Verirrungen, die mit den beiden anderen Fragen verbunden sind. Weil Jesus gekommen ist, können die anderen beiden Fragen geklärt und gelöst werden. Und weil Jesus gekommen ist, müssen für die Zukunft Sünde und Trennung zwischen Mensch und Gott nicht mehr die Folge sein, nicht mehr die logische Folge sein. Jesus löst die beiden Verirrungen, die mit den anderen Fragen verbunden sind. Zum Schluss noch, für wen das jetzt alles so kalter Kaffee war, für die Spezialisten, die Bibelspezialisten unter euch, so wie von Manfred und der Ruth, ne? Für die Bibelprofis möchte ich nochmal zurückkommen an den Anfang meiner Predigt. Warum kann diese theistische Evolution, wie es manche nennen, also ein von Gott in Gang gesetzter, evolutionärer Prozess, vielleicht sogar von ihm gelenkter evolutionärer Prozess. Warum kann das nicht die Lösung sein für die Erklärung unserer Welt? Man kann da verschiedene Gründe aufführen, aber der Hauptgrund ist in dieser dritten Frage begründet, in Jesus selbst. Paulus schreibt im Römerbrief, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, nämlich Adam, hielt die Sünde der Welt in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen, so reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Und einige Verse weiter schreibt er dann, wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Paulus stellt hier die Verfehlung Adams mit ihren Konsequenzen für die ganze Menschheit dem Sterben von Jesus am Kreuz gegenüber. Und beide Taten haben Auswirkungen. Beide haben Auswirkungen für die ganze Menschheit. Und es wäre also total unlogisch zu behaupten, dass eine evolutionäre Höherentwicklung des Menschen aus dem Tierreich, vom Affen und so weiter, mit dieser grundlegenden Aussage von Paulus zu vereinbaren wäre. Das passt nicht zusammen. Paulus beschreibt die Ursache von Sünde und Schuld, von der Rebellion gegen Gott. Und er beschreibt die Aufhebung dieser Sache durch Jesus Christus. Und ohne Schöpfungsgeschichte macht es absolut keinen Sinn. Nirgendwo passt in das, was Paulus hier schreibt, irgendeine Makroevolution, also eine artübergreifende Evolution vom Tier zum Menschen, da dazu. Das passt nicht. Wenn der Mensch sich tatsächlich aus dem Tierreich heraus entwickelt hätte, worin sollte dann der Sündenfall liegen? Bei der Makroevolution, da geht es um das Survival of the Fittest, das Überleben der Besten. Das heißt, alles, was der Mensch getan hätte, wäre im Sinn der Evolutionslehre sinnvoll, gut, nötig für die Höherentwicklung gewesen. Und Sünde und Schuld passen da nicht rein. Also könnte der Mensch auch nicht für Sünde und Schuld zur Rechenschaft gezogen werden. Also braucht es auch keine Erlösung durch das Blut Jesu. Die biblische Heilsgeschichte passt nicht zu dieser Makroevolutionslehre. Und manche Theologen sind jetzt besonders clever und behaupten, naja, Paulus hat Adam als Bild genommen. Er hat bildhaft gesprochen. Aber warum sollte er dann nicht auch über Jesus bildhaft gesprochen haben? Entweder Paulus meint es, was er geschrieben hat. Er meint die Bedeutung beider Personen, Adam und Jesus Christus, wirklich so. Oder er spricht von beiden bildhaft. Alles andere wäre unlogisch und wäre eines Paulus auch nicht würdig. Also diese möglicherweise göttlich eingesetzte, eventuell auch gelenkte, sogenannte theistische Evolution, wie sie immer wieder in den Großkirchen behauptet wird, die passt einfach nicht zum biblischen Befund über Sünde, Tod und Erlösung. Es ist jetzt vielleicht nicht so ganz einfach zu verstehen, besonders wenn man es zum ersten Mal hört. Aber ich hoffe, dass ihr eine Ahnung davon bekommen habt, dass es in diesem ersten Kapitel der Bibel nicht nur um die Schöpfung der Welt geht, sondern um viel, viel mehr. Und dass vor allem auch das Sterben von Jesus am Kreuz unauflösbar verbunden ist, ob es diese Schöpfung so gab, wie in dem ersten Kapitel beschrieben, oder nicht. Wenn wir uns das wirklich bewusst machen, diesen Doppelpunkt, der in den ersten drei Kapiteln gesetzt wird, wir haben jetzt nur eine Ahnung davon gehabt, da könnte man noch viel, viel mehr dazu sagen. Wenn wir uns das bewusst machen, dann sehen wir, welche Gnade, welches Geschenk, welches Gnadengeschenk wir auch nachher im Abendmahl feiern. Und durch dieses Gnadengeschenk dürfen wir mutig vor dem Thron Gottes kommen.